Wir kommen zu 1. Samuel 4 und ich lese ab Vers 1. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus den Philisten entgegen zum Kampf. Und sie lagerten bei Eben-Ezer. Und die Philister lagerten in Afek. Und die Philister stellten sich auf Israel gegenüber. Und der Kampf breitete sich aus und Israel wurde vor den Philistern geschlagen. Und sie erschlugen in der Schlachtordnung auf dem Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk wieder ins Lager kam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Shiloh die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, damit sie in unserer Mitte komme und uns rette aus der Hand unserer Feinde. Und das Volk sandte nach Shiloh, und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas waren dort bei der Lade des Bundes des Herrn. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Und die Philister hörten den Schall des Jauchzens und sprachen: Was bedeutet der Schall dieses großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie merkten, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister. Denn sie sprachen: Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns aus der Hand dieser mächtigen Götter, Elohim, erretten? Das sind die Elohim, die die Ägypter schlugen mit allerlei Plagen in der Wüste. Fasst Mut und seid Männer, ihr Philister, dass ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. So seid denn Männer und kämpft. Und die Philister kämpften und Israel wurde geschlagen. Und sie flohen, jeder zu seinen Zelten. Und die Niederlage war sehr groß und es fielen von Israel 30.000 Mann zu Fuß. Und die Lade Gottes wurde genommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinehas starben. Ein furchtbarer Krieg tobt. Die Philister waren damals ein riesiges Problem. Wir sehen bereits am Ende der Richterzeit, wie sie im Buch der Richter beschrieben wird, nämlich bei Simson. 40 Jahre war er Richter und da war ständig das Problem der Philister. Nun, wir sind da eben am Ende dieser langen Periode von 450 Jahren. Und wenn man das mit der strengen Chronologie anschaut, dann sieht man, das ist genau die Zeit, wo, wie man aus der archäologischen Forschung weiß, es eine ganz große Einwanderungswelle gab aus der Ägäis, also aus dem Mittelmeergebiet. Und da sind Leute eingewandert in das Gebiet des Gazastreifens und darum herum, die Philister. Nun, die Philister gab es schon früher, denn wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, und wir waren ja gerade in Kapitel 20 dran, da spricht ja Abraham mit Abimelech, dem König der Philister. Aber was auffällt ist, das Verhältnis von Abraham mit den Philistern war eigentlich ein gutes Verhältnis. Erstaunlich gut. Ganz anders. Ja, das war eben eine frühere, kleinere Einwanderungswelle, die es gegeben hat aus der Ägäis mit diesen Philistern. Und später gab es eben eine viel größere Einwanderungswelle. Und diese Philister wurden dann ein echtes militärisches Problem für Israel. Und das hängt zusammen mit einer Errungenschaft, die sie eben aus dem europäischen Raum mitgenommen hatten. In der früheren biblischen Geschichte lesen wir ja schon immer wieder, wie mit Schwerten gekämpft wurde, aber das war das Rundschwert. Und das war ein Schwert, mit dem hat man nicht gestochen, sondern geschlagen. Und das war so das übliche Schwert im Nahen Osten. Aber im europäischen Raum, von daher kommt das gerade Schwert, mit dem man stach im Kampf. Und das war militärisch ein Schlüssel, um Überlegenheit zu haben im Nahen Osten. Und so haben die Philister eben mit diesen geraden Schwertern gekämpft und waren dadurch ein Riesenproblem für ihre Feinde im Nahen Osten. In dem Zusammenhang möchte ich kurz erklären, es gab aber schon deutlich früher, als die Philister dann mit diesem geraden Schwert da gekommen sind in den Nahen Osten, gab es einen, der hat ausnahmsweise ein solches Schwert gebaut. Das ist beschrieben in Richter 3. Nicht wahr? Der erste Richter war Othniel. Und dann gab es eine Ruhezeit von 40 Jahren. Und dann gab es wieder einen Abfall in Israel. Und da ist dann Ehud Richter geworden, der zweite Richter. Und von ihm lesen wir in Richter 3. Vers 15 schon. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der linkshändig war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Und Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte. Nicht wie diese Rundschwerter, die hatten nur eine Klinge. Zweischneidiges Schwert. Eine Elle seine Länge. Und er gürtete es unter seinen Waffenrock an seine rechte Hüfte. Das war ein gerades Schwert. Das war völlig ungewöhnlich damals. Und das wird der Schlüssel für die Befreiung. Und er überreichte Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon war aber ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er die Übergabe des Tributs beendet hatte, da geleitete er das Volk, das den Tribut getragen hatte. Er selbst aber kehrte bei den geschnitzten Bildern um, die bei Gilgal waren, und sprach. Das ist also nochmals zurück zum König, der da in Jericho war. Die hatten ja die erste Stadt, die Israel erobert hatte, geraubt. Das war symbolisch eine unglaubliche Sache. Ja, die vertrieben das Volk aus dem verheißenen Land. Geht er dorthin und dann sagt er diesem König, ein geheimes Wort habe ich an dich, o König. Und er sprach, geh! Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Das Geheimnis wollte er nur für sich selber wissen. Es war ein Egoist. Darum war er auch so fett. Ja, das wird klar. Bei ihm war das nicht krankheitsmäßig, sondern das hing zusammen mit seinem egoistischen Lebensstil. Wir sehen das gleich. Und als Ehud zu ihm hereinkam, saß er in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein war. Ja, es ist klar. Das sagt so Strichfederzeichnung. Und jede kleine Bemerkung hat eben seine Bedeutung. Und Ehud sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Das muss man sich vorstellen. Ein Schwert hat er sich gemacht unter sein Kleid. Und zwar, ein Rechthänder würde ja das Schwert links tragen. Ja? Aber er als Linkshänder war eben ein bisschen anders als die meisten. Und er hat dieses gerade Schwert da, auf der Seite hingetan. Und das war natürlich wichtig, wenn er da vor dem König stand Und muss man sich vorstellen, die Hand geht da so langsam rüber nach rechts. Das ist dann ganz verdächtig. Da könnte was rauskommen. Aber bei ihm war das viel unauffälliger. Die linke Hand ging darüber. Und dann zieht er das Schwert. Ein Wort Gottes habe ich an dich. Und man denke daran, im Neuen Testament wird gesagt, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Und er stand vom Stuhl auf, der König, da streckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch und es fuhr hinaus zwischen seinen Beinen. Und Ehud flieht. Und in der Folge wird Israel befreit. Aber warum ist das eben so speziell? Weil es das gerade Schwert damals gar nicht gab. Und er hat das so konstruiert. Und das war ein ganz anderer Gebrauch von Schwert. Eben die haben die Feinde geschlagen mit dem Schwert. Und das heißt ja immer wieder, mit dem Schwert schlagen. Und das entspricht genau auch dieser Art, wie man eben mit dem Schwert hantierte, nicht stechen, sondern schlagen, aber er hat es benutzt als Stichschwert. Und das wurde aber nicht das Normale. Und die Philister eben später kamen mit diesem geraden Schwert und die sind eine furchtbare Plage gewesen für Israel. Und der Simson und der Eli und dann eben unter Samuel, Saul und David. Immer haben wir da die Bedrohung der Philister. Früher in der biblischen Geschichte sind es andere Völker. Die Moabiter, die Ammoniter, die, ja, und so weiter. Und das muss man so verstehen. In dieser Zeit ist die große Gefahr die Philister. Und wenn man das eben vor Augen hat, dann sieht man, was das für eine Bedrohung war in 1. Samuel 4. Eine Schlacht mit den Philistern. Und sie waren da also sehr erfolgreich. Israel wird geschlagen in Vers 2, 4000 Tote. Und dann ist das irgendwie schön. Die Ältesten von Israel stellen die richtige Frage. Warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Und jetzt hätten sie den Herrn fragen müssen, was ist der Grund? Und der Herr hätte gesagt, der Abfall, die Untreue. Das ist der Grund, warum Gott diesen Krieg so zugelassen hat mit dieser schrecklichen Todeszahl 4000. Aber die sagen nur, warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Schilo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen. Das war ein Spruch. Und schon haben sie eine Idee, was wir brauchen, ist die Bundeslade. Und dann sagen sie, damit sie uns rette aus der Hand unserer Feinde. Das ist nicht Glaube, sondern Aberglaube. Der Glaube an eben eine Lade aus Holz und Gold. Natürlich hat das eine ganz besondere geistliche Bedeutung. Aber für sie hat dieser Gegenstand selber wie eine magische Kraft gehabt. Und das ist magisches, abergläubisches, völlig unbiblisches Denken. Und dann holen sie die Bundeslade und Hophni und Phinehas, die sind da bereit für diese Aktion. Das waren sowieso Gottlose. Die haben auch von den Opfern des Herrn nichts gehalten, nur insofern sie da Fleisch essen konnten, fressen konnten. Und dann sehen wir aber in den Versen 5 bis 11, der Aberglaube der Feinde, als die hören, was, die Israeliten kommen mit der Bundeslade, dann haben die Horror. Aber das waren natürlich Menschen, die kannten den wahren Gott nicht und die waren verstrickt in abergläubischem, animistischem Denken, wo man glaubt an Kräfte in Gegenständen, in Bäumen, in Quellen, in Steinen und so weiter. Und für sie war das, oh, die Bundeslade, die hängt ja zusammen mit diesem Gott, der, von dem wir ja wissen, der hat damals in Ägypten eingegriffen. Das ägyptische Reich ist zusammengebrochen mit den 10 Plagen. Und sie gingen in die Freiheit und kamen dann ins Land Israel. Also die haben schon auch eine Ahnung gehabt von der Heilsgeschichte. Natürlich, Israel war ja durch seine Existenz ein Zeuge all diesen Völkern im Umfeld. Und die haben die Dinge auch mitbekommen. Und man sieht, die sprechen also immer in der Mehrzahl von diesen mächtigen Göttern. Also die kamen nicht so recht raus. Die Israeliten sprachen ja von Elohim in der Mehrzahl. Also dann glauben die an mehrere Götter. Aber auf der anderen Seite sagen sie in Vers 7, Gott ist ins Lager gekommen. Da sprechen sie eigentlich in der Einzahl. Also irgendwie kamen sie nicht ganz raus aus diesem Glauben der Israeliten. Aber sie hätten einfach fragen müssen, glaubt ihr an mehrere Götter? Nein, sicher nicht. Ja, wir sprechen ja von Elohim, ja. Aber wir kennen nur einen Jahwe. Und in Jahwe ist eine Mehrzahl, ja. Darum heißt es in unserer Schrift, höre Israel, der Herr, Einzahl, unsere Elohim, sind ein Jahwe. Ja, und dieser Aberglaube motiviert sie noch zu mehr Kampfwillen. Und das führt dazu, dass Israel noch schlimmer geschlagen wird mit 30.000 Toten. Und die Bundeslade wird gestohlen. Ja, und da sieht man auch, wie es kommt nicht nur darauf an, auf die Stärke einer Armee, sondern ganz entscheidend ist zum Beispiel die Motivation einer Armee. Und gerade durch den Aberglauben wurden sie motiviert, 10-mal wilder zu kämpfen. Und Gott hat Israel garantiert nicht gerettet, wenn sie auf die Bundeslade vertrauen. Und darum diese Katastrophe. Aber dann wird das Wort Gottes erfüllt. 1. Samuel 2, Vers 34, das Zeichen, an einem Tag werden Hophni und Pinehas umkommen. Und das geschieht hier in Vers 11. Ja, wir enden hier und fahren morgen weiter mit Kapitel 4, Vers 12.